Deutschlandfunk.
Hört mal hier, das sind so ganz typische Headlines. Psychische Erkrankungen nehmen zu. Und das hier, es gibt immer mehr psychische Krankheiten, vor allem bei jungen Menschen. Oder immer mehr Fehltage durch psychische Erkrankungen. Das hört und liest man ständig, aber...
Haben wir jetzt hier eine echte Zunahme oder eine gefühlte Zunahme?
Das klären wir jetzt. Und zwar hier im Hörsaal. Wir sind ein Wissenschaftspodcast von Deutschlandfunk Nova und wir liefern euch zweimal die Woche interessante Vorträge zu spannenden Themen aus allen möglichen Wissensbereichen. Deep Dive in die Forschung sozusagen. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ja, haben psychische Erkrankungen in den letzten 20 Jahren zugenommen? Das ist die Frage, die der Vortrag in dieser Folge beantwortet. Er kommt von Frank Jacobi, Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin, kurz PHB. Frank Jacobi hat viel Expertise auf dem Gebiet. Einer der Schwerpunkte seiner Forschung ist nämlich die Epidemiologie, also erforscht, wie verbreitet psychische Erkrankungen sind. Und auch zur Versorgung Betroffener und zu Psychotherapie arbeitet er. Den Vortrag hat er am 23. April gehalten im Rahmen des offenen Hörsaals der FU Berlin in der Ringvorlesung Psychische Gesundheit im Fokus zwischen Forschung, Praxis und gesellschaftlichen Herausforderungen. Frank Jacobi.
Ich freue mich heute zu diesem Thema zu sprechen, weil jetzt Stichwort auch gesellschaftliche Herausforderung. Es ist ja schon ein sehr wichtiges Thema, die psychische Gesundheit. Auch so im Konzert mit allen möglichen Erkrankungsarten, die wir so haben, ist jetzt ja die besonders präsent ist. Und da fragt man sich natürlich, wenn man an einen und am anderen Tag immer wieder neue Krankenkassenreporte oder sowas sieht, die da neuen Höchststand berichten, wie das denn nun ist mit der Zunahme psychischer Erkrankungen in letzter Zeit. Und dazu möchte ich gerne heute sprechen. Es ist oft teilweise recht dramatisch auch dargestellt. Teilweise gibt es neue Worte wie Youth Mental Health Crisis. Und ich habe gerade kürzlich auf Deutschlandfunk eine Sendung gehört, wo es so darum ging, alarmierende Zahlen. Mittlerweile, in den heutigen Zeiten, hat unter Schülern jeder fünfte mentale Probleme. Und zweifellos ist das richtig und ein ernstes Thema und ein wichtiges Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Aber wir wissen das eigentlich schon seit über 20 Jahren. Das Robert-Koch-Institut hat bereits vor über 20 Jahren mit der KICKS-Studie, der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, auch die psychische Gesundheit untersucht in großen Untersuchungen, wo über 10.000 Kinder und Jugendliche untersucht wurden. Und dort auch schon festgestellt, dass so ungefähr 20%, so ungefähr jeder Fünfte schon ernsthafte Schwierigkeiten in diesem Bereich hat. Und das heißt, das ist etwas, wo wir uns unbedingt drum kümmern müssen. Und wie ich schon sagte, mehr oder weniger wöchentlich erscheinen auf Titelseiten von Magazinen und so etwas Beiträge zu diesem Thema. Und deswegen ist das sicher sehr aktuell auch. Ich möchte also heute im ersten Teil erst einfach mal darstellen. Häufigkeit psychischer Störungen, epidemiologische Studien sind dort wichtig, also Studien für die Häufigkeit und die Verteilung psychischer Erkrankungen. Versorgungsdaten sind hier auch wichtig. Und die Frage, wie das nun ist mit der Zunahme. Und bei der Zunahme ist übrigens, das kann ich jetzt schon mal sagen, wichtig, dass es nicht nur um die absolute Häufigkeit geht, sondern auch um die relative Häufigkeit, also wie zum Beispiel bestimmte Dinge wie die Arbeitsunfähigkeit im Verhältnis zu anderen Erkrankungsarten mehr geworden ist bei psychischen Erkrankungen. Und im zweiten Teil wollte ich dann eine Einordnung machen, unter anderem zur Frage, warum denn die Häufigkeit psychischer Erkrankungen nicht sinkt, obwohl wir eigentlich in den letzten 20 Jahren auch vermehrte Behandlungsangebote geschaffen haben. Also gucken wir uns erstmal Häufigkeit, das ist die sogenannte Prävalenz, und Kosten- und Zunahmeeffekte psychischer Erkrankungen an. Und da haben wir zum einen Feldstudien, die in Stichproben repräsentativ über Deutschland verteilt untersuchen, wie häufig psychische Erkrankungen sind. Und da muss man sich natürlich jetzt auch erstmal überlegen, wie ist denn das eigentlich definiert und wie wird das erhoben? Das war letzte Woche auch schon ein Thema. Ne? Also die, die damals schon da waren, wissen da schon ein bisschen, dass es darum geht, dass es da so Definitionen gibt in den internationalen Klassifikationssystemen, der ICD insbesondere und dem sogenannten F-Kapitel, wo dann die einzelnen Störungen und Erkrankungsarten, die Diagnosen beschrieben sind. F1 sind zum Beispiel Abhängigkeitserkrankungen oder Substanzmissbraucherkrankungen, also wo es um Alkohol und Drogen geht. F2 ist so etwas wie Psychosen, Schizophrenie, also wo es um schwere Wahrnehmungs- und Denkstörungen geht. F3 sind die affektiven Erkrankungen, das ist so Depression insbesondere in vielen verschiedenen Arten oder auch sogenannte bipolare Störungen. F4, da geht es um Angststörungen oder auch um Traumastörungen oder auch um Probleme psychischer Natur bei körperlichen Problemen. Ne? Und das sind die sogenannten somatoformen Störungen. Da würde ich vielleicht auch im Anschluss noch etwas zu sagen. Und wenn man also sozusagen dieses erheben möchte in einer großen Feldstudie, schickt man ganz viele Interviewerinnen und Interviewer übers Land und die reden dann mit den Leuten teilweise über eine Stunde lang mit bestimmten Interviews, wo dann so einzelne Symptome abgefragt werden. Und je nachdem, was dann für Probleme und Symptome die Leute berichten, kann man dann gucken, ob sie in dieser Definition mit diesen Diagnosen gezählt werden können oder nicht. Und wenn wir uns das angucken, dann sind wir ungefähr bei 28% der Bevölkerung, was ja schon ganz schön erheblich ist. Ne? Ungefähr bei Frauen ist etwas häufiger, etwa jede dritte Frau, jeder vierte Mann ist etwa betroffen. Das wären in Deutschland über 18 Millionen Erwachsene. Und das ist dann die sogenannte 12-Monats-Prävalenz. Also das heißt nicht, dass man jemals irgendwie eine psychische Diagnose hatte. Weil über das ganze Leben verteilt ist es sogar über 50%. Sondern ist es so, dass man in den vergangenen 12 Monaten zumindest zeitweise an einer klinisch relevanten psychischen Problematik gelitten hat. Und ich stelle das jetzt dar, um zu zeigen, dass es nicht die Prävalenz gibt, sondern dass es immer davon abhängt, wie es jetzt genau erhoben ist und was da alles einbezogen wurde. Wir haben nämlich einmal auch in einer sehr großen Studie alle Ergebnisse aus der EU zusammengetragen über mehrere Jahrzehnte. Und dort haben wir noch ein paar mehr Diagnosen einbezogen, zum Beispiel auch die sogenannten Persönlichkeitsstörungen. Bei denen geht es darum, dass es so im zwischenmenschlichen Bereich immer wieder Probleme gibt und dass Leute sehr starke, rigide, unflexible Muster haben, wie sie die Welt so wahrnehmen oder so. Oder da ist auch ADHS und Autismus mit dabei gewesen und noch weitere. Das heißt, wenn man mehrere Diagnosen noch mit hinzunimmt, dann werden es auch mehr Prävalenz. In diesem Fall ungefähr 33%. Und dann haben wir noch eine andere Art von Daten. Das sind diese F-Diagnosen in Abrechnungsdaten. Also das, was Ärztinnen und Ärzte und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten bei ihrem Versorgungsgeschehen an die Kasse melden. Und auch dort sind wir mittlerweile bei über 30%. Oft werden psychische Störungen gar nicht erkannt und auch nicht diagnostiziert. Aber trotzdem sind dann auch schon in diesem Bereich mittlerweile über 30%. Und das ist sehr viel, wie man sich denken kann. Und als wir das damals auch für Europa publiziert haben, in einer großen Veröffentlichung, wurde das auch sehr zur Kenntnis genommen, wurde mittlerweile schon über 5.500 Mal zitiert. Das ist für eine wissenschaftliche Artikel ziemlich viel. Und dort, ich möchte das jetzt nicht im Einzelnen aufdröseln hier, aber sieht man, dass es also viele verschiedene Diagnosen gibt. OCD heißt Zwangsstörungen, Essstörungen, Cannabisabhängigkeit und so weiter, ne, bis runter zu den Angststörungen, von denen es noch viele Untergruppen gibt. Und dann haben wir dort uns auch noch neurologische Erkrankungen angeguckt, also sowas wie Schlaganfall, Epilepsie, Parkinson und ähnliches. Und da sehen wir, dass das auch im internationalen Bereich ähnlich ist wie in Deutschland. Dass insgesamt jede Menge EU-Bürger von psychischen Störungen betroffen sind und auch noch viele weitere von neurologischen Erkrankungen. Und wir haben in der damaligen Studie uns auch noch die gesundheitsökonomische Perspektive mit angeguckt. Die Kosten von solchen Disorders of the Brain, wie wir es genannt haben, weil halt auch noch diese neurologischen Erkrankungen mit dabei waren. Und da waren viele, auch insbesondere aus Schweden, noch Gesundheitsökonomen mit dabei. Und dort kamen wir zu dem Ergebnis, dass diese Disorders of the Brain insgesamt teurer sind als Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs zusammen. Und wenn man sich das erstmal so auf der Zunge zergehen lässt, dann muss man sich natürlich überlegen, ja, wie kommt das dazu? Ne? Wie kann man sich das erklären? Und dazu muss man sich natürlich auch angucken, was eigentlich alles unter Kosten verstanden werden kann. Da gibt es zum Teil die direkten Kosten. Das sind die Kosten, die entstehen durch Behandlung, also ambulante und stationäre Maßnahmen, Medikamente, Rehabilitation, Pflegeleistungen und so weiter. Dann gibt es die indirekten Kosten. Das sind wirtschaftliche Folgekosten, also insbesondere Produktivitätsverlust wie Arbeitsunfähigkeit oder frühere Berentungen. Und dann gibt es noch die sogenannten intangible Kosten. Das sind nicht monetär bezifferbare Kosten, die aber natürlich auch gerade bei psychischen Störungen eine enorme Rolle spielen, so wie das subjektive Leiden für die Betroffenen und deren Angehörige zum Beispiel, Einschränkungen in der Lebensqualität und andere Sachen. Und dann gehen wir jetzt mal diese Kostenarten durch und haben als erstes die direkten Kosten, also die Ausgaben für psychische Störungen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es gibt ja so verschiedene sogenannte Sozialgesetzbücher und das Sozialgesetzbuch 5, das bezahlt die Krankenbehandlung. Und dann gucken wir uns mal die Relation an. Und die direkten Kosten insgesamt, also alles zusammen, das ist über 350 Milliarden, einer der höchsten Ausgaben, die wir überhaupt haben, von den verschiedenen Ausgabenbereichen in unserer Gesellschaft. Und von denen entfallen ungefähr 20% auf diese F-Diagnosen. Wenn wir uns insgesamt die Krankheitslast psychischer Störungen angucken, ist das eigentlich relativ wenig, muss man sagen. Aber es ist jetzt erstmal so, wie es ist, ungefähr 20%. Und davon gut die Hälfte ist im stationären Bereich verortet, also in Psychiatrien, in Reha-Kliniken und anderen klinischen Bereichen. Also ein sehr großer Teil. Im ambulanten Teil eher weniger, dann kommt auch ein sehr großer Teil an Medikamentenkosten dazu. Und dann da oben, dass man es kaum noch in den Balken reinschreiben kann, ungefähr 1,5% für die ambulante Psychotherapie, von der auch in den letzten Wochen ja viel zu hören ist. Da haben wir die Honorarkürzung, weil angeblich die Kosten dort zu hoch seien. Und wenn man sich mal diese Relation anguckt, muss man sich fragen, warum die Krankenkassen dort so einen Aufwand machen, hier da irgendwie die Psychotherapeuten möglichst zu begrenzen, sage ich jetzt mal. Das ist neben dem Problem, dass wir in der Psychotherapie auch ein Nachwuchsproblem haben werden, weil die sogenannte Weiterbildung nicht ausreichend finanziert ist, ist das so eine Sache, die immer wieder frappierend ist und wo man wirklich immer wieder auch die Politik darauf hinweisen muss, was ist das für ein Verhältnis, auch im Verhältnis zu den sonstigen vielen teuren Ausgaben, die wir haben. Weil die ambulante Psychotherapie ist in der Regel die Leitlinienempfehlung Nummer 1. Es gibt ja im medizinischen und psychotherapeutischen Bereich für die verschiedenen Diagnosen immer so Expertenkomitees, die sich zusammen überlegen und die Studienlage auswerten, welche Behandlungen zu empfehlen sind, bei welchen Erkrankungen, wo es die beste sogenannte Evidenz für gibt. Und die beste Evidenz gibt es ganz oft für die ambulante Psychotherapie oder für die Psychotherapie. Und wir sehen hier, das ist nun wirklich kein großer Teil, der dann auch wirklich dafür ausgegeben ist. Und bei der stationären Behandlung, da wird zum Teil auch Psychotherapie gemacht, aber oft viel weniger. Oft in so einem stationären Aufenthalt hat man manchmal dann so 2 Einzelstunden pro Woche und 2 Gruppenstunden pro Woche. Und da gibt es auch große Qualitätsunterschiede und so etwas. Also hier würde ich gerne, dass Sie das so mitnehmen, dass hier da etwas schief liegt, möchte ich jetzt mal so bewerten. Dann haben wir indirekte Kosten psychischer Erkrankungen. Da ist insbesondere der Kostenfaktor Fehltage von Bedeutung. Und das Wichtige hierbei ist auch gar nicht so sehr die absolute Zahl, sondern auch die relative Zahl. Wie ist das im Verhältnis zu anderen Krankheitsarten, wie das so angestiegen ist? Und so viele Leute mit psychischen Erkrankungen sind gar nicht unbedingt krankgeschrieben. Insgesamt von allen sogenannten AU-Fällen, also wer jemals innerhalb des letzten Quartals zum Beispiel irgendeine Krankschreibung hatte, das sind dann nur 5% mit psychischen Störungen. Aber die Menschen, die psychische Diagnosen haben, sind oft sehr lange krankgeschrieben. Pro Fall im Durchschnitt 28 Tage. Das ist ausgesprochen viel im Verhältnis zu vielen anderen Erkrankungen. Und das ist also auch ein riesiger Kostenfaktor. Interessanterweise übrigens insbesondere im sogenannten tertiären Bereich der Berufswelt also am höchsten, also zum Beispiel im Gesundheitswesen, Banken und Versicherungen, Erziehung und Unterricht. Wenn wir uns jetzt die muskuloskeletalen Erkrankungen angucken würden, dann würden wir das dann eher finden bei Berufsgruppen mit schwerer körperlicher Arbeit und so. Also auch hier ein großer Kostenfaktor. Und ein weiter sehr großer Kostenfaktor indirekter Art, das sind die Erwerbsminderungsrenten. Da sind die psychischen Erkrankungen seit ungefähr 2005 auf Platz 1 unter allen Diagnosen und seit ungefähr 10 Jahren stabil bei ungefähr 40%. Alle Erwerbsminderungsrenten gehen auf Lasten Psyche, sage ich jetzt mal, bei Frauen fast die Hälfte insgesamt. Und bei diesen indirekten Kosten möchte ich auch noch einen weiteren Faktor nennen, der gerne auch mal übersehen wird. Das sind die Kostenfaktorleistungen außerhalb von diesem SGB-5. Das sind Hilfeleistungen, die bei Menschen mit psychischen Störungen, die haben oft komplexen Hilfebedarf, vermehrt in Anspruch genommen werden. Also was wie Arbeitsbeförderung, Kinder- und Jugendhilfe, Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen und dann auch verschiedene andere Sachen, wie auch die Eingliederungshilfe. Ich möchte es gar nicht alles jetzt hier im Einzelnen nennen, aber auch hier müssen wir sagen, dass sich die Ausgaben in den letzten 10, 20 Jahren sehr erhöht haben, zum Teil verdoppelt haben. Auch der Anteil sogenannter seelischer Behinderungen ist stark im Steigen begriffen. Und das ist auch etwas, was wir uns als Gesellschaft natürlich überlegen müssen. Wie gehen wir damit um? Und es ist wichtig bei den psychischen Erkrankungen, dass der Anteil besonders stark zugenommen hat. Also insgesamt sind die Erwerbsminderungsrenten deutlich höher geworden durch psychische Erkrankungen. Aber insbesondere ist der relative Anteil, also wenn man jetzt das mit den muskuloskeletalen Erkrankungen oder irgendwelchen anderen Diagnosen vergleicht, da ist insgesamt der Anteil der Bedeutung psychischer Störungen sehr stark gestiegen. Und dann haben wir noch die intangiblen Kosten, die sind monetär gar nicht bezifferbar. Also so etwas wie das subjektive Leiden für Betroffene und der Angehörige, Stigmatisierung und Dinge dieser Art. Und dort hat Frau Renneberg letzte Woche, wer da schon da war, wird sich vielleicht erinnern, schon auch gesagt, dass es auch im internationalen Vergleich von der Weltgesundheitsorganisation ein sogenanntes Maß gibt, was diese verschiedenen Krankheitsarten hinsichtlich ihrer Krankheitslast vergleichen kann. Das sind die Disability Adjusted Life Years, die DALIs. Die sind ziemlich kompliziert. Das Entscheidende ist, psychische Störungen sind dort immer auf den vorderen Rängen, insbesondere Depressionen, aber auch posttraumatische Belastungsstörungen und auch Angststörungen und Alkoholabhängigkeit und viele weitere. Das heißt, das kommt nochmal dazu. Wir haben also so einen Mix darin, warum psychische Störungen so ungemein teure Erkrankungen sind. Wir haben eine sehr große Häufigkeit und wir haben eine große Krankheitslast und große Kosten. Und Hintergrund dieses Konglomerats ist unter anderem, dass psychische Störungen einige Besonderheiten haben. Zum Beispiel beginnen sie oft recht früh, oft schon im Jugendalter. Und dann haben sie oft auch einen chronischen bzw. wiederkehrenden Verlauf. Das heißt, betroffene Menschen verbringen sehr viel Zeit, sehr viel Lebenszeit mit ihrer Erkrankung. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Herzerkrankung nimmt, einen Herzinfarkt oder sowas, den kriegt man vielleicht, wenn man über 50 ist und dann ist man entweder tot oder es wird behandelt und dann operiert oder so und dann ist es auch wieder gut, sage ich jetzt mal. Und dann waren das vielleicht ein paar Monate, die man davon betroffen ist. Und das ist oft bei psychischen Störungen viel länger und chronischer auch. Und wir haben, wie gesagt, hohe indirekte Kosten aufgrund besonderer Beeinträchtigungsmuster. Auf weitere Aspekte, die hier auch noch eine Rolle spielen, kann ich gar nicht so genau noch eingehen. Aber ich möchte vielleicht auch noch kurz erwähnen, dass es auch eine Akkumulation, eine Anhäufung auch noch weiterer unspezifischer Gesundheitsrisiken gibt, die auch die körperliche Gesundheit bei Menschen mit psychischen Erkrankungen deutlich noch mal verschlechtern können. Und wenn es jetzt um diese Beeinträchtigungen geht, dann gucken wir uns dort in der Regel sogenannte Rollenfunktionen an. Also was haben wir in unserem Leben für Aufgaben? Wie funktionieren wir im beruflichen Bereich, im familiären Bereich, im privaten Bereich? Und wenn es da Probleme gibt, dann spricht man von sogenannten Partizipationsstörungen. Und um diese zu beschreiben, gibt es zusätzlich zur internationalen Klassifikation für Erkrankungen, also der ICD, gibt es auch eine ICF, eine International Classification of Functioning. Und dort sind Bereiche dann aufgeführt, die man sich angucken kann, in diesem Fall bei psychischen Erkrankungen. Und da sehen Sie schon, ne, so etwas wie Flexibilität und Umstellungsbereitschaft, Anwendung fachlicher Kompetenzen, Entscheidungs- und Urteilsfähigkeit, Durchhaltefähigkeit, Selbstbehauptung. Das sind alles so Dinge, die gerade in modernen Arbeitswelten natürlich eine besondere Bedeutung haben. Ne? Diese neurokognitiven Anforderungen sind heutzutage vielleicht da höher, als es noch vor 40 Jahren war. Und dementsprechend sind auch Leute, die dort Probleme haben, in modernen Arbeitswelten auch vielleicht mehr beeinträchtigt. Und das kann dann wiederum dazu führen, dass sie eher erwerbsunfähig werden oder eher um Therapie nachfragen. Das heißt, die moderne Arbeitswelt hat die Leute nicht krank gemacht, sondern wenn man solche Beeinträchtigungen hat, dann wird man heute teilweise schwieriger zurechtkommen. Und ich möchte vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass Psychotherapie genau an solchen Beeinträchtigungsmustern auch ansetzt und deswegen eigentlich auch wiederum ein gutes Argument ist, Psychotherapie zu finanzieren, um dann auch wieder indirekte Kosten ein bisschen reduzieren zu können. Kommen wir jetzt also zur Frage, ob psychische Störungen zunehmen. Vielleicht ergänze ich noch mal kurz, sagt man jetzt psychische Störung oder psychische Erkrankung? Geht beides. Psychische Erkrankung hat zum Teil den Vorteil, dass die Betroffenen selbst oft auch von psychischer Erkrankung sprechen. Es gibt auch manche Probleme mit dem Krankheitsbegriff. Störung hat so einen eigentlich neutralen, wissenschaftlichen, beschreibenden Zweck. Aber das finden manche auch wieder, hört sich nicht so gut an, ne, dass sie sich nur nicht wundern. Ich benutze es wirklich synonym hier. Also die Frage, nehmen psychische Erkrankungen zu? Da können wir vorsichtig formulieren, es gibt keine Abnahme psychischer Störungen. In unseren Bevölkerungsstudien sehen wir gewisse Schwankungen, wie man sie immer zwischen verschiedenen Studien sieht, aber es ist nicht wirklich dramatisch, sage ich jetzt mal, was Zunahme oder Abnahme gibt. Aber sagen wir so, Abnahme insgesamt ist eher unwahrscheinlich. Und schon gar, wenn wir uns die Abrechnungsdaten angucken, die Daten der Krankenkasse, die sind im Versorgungsalltag enorm angewachsen in den letzten 2 Jahrzehnten. Und zwar insbesondere interessanterweise bei Männern mehr als Frauen, aber eigentlich insgesamt sehr stark angewachsen. Und das kann man sich auch für einzelne Diagnosen, wie zum Beispiel die Depression, angucken. Und da sehen wir einerseits, dass wir durchaus eine gewisse Stabilität, jetzt mal rein beschreibend, der Prävalenz haben. Vielleicht kleine Zunahmen, wie zum Beispiel im Kontext der Covid-Pandemie, ne, da ist es so, dass wir einige Erkrankungen dazugekommen haben, irgendwelche zum Beispiel Fatigue-Syndrome, die durch Covid einfach verursacht wurden. Die hätten wir sonst nicht gehabt. Aber es gab ja auch noch viele Folgeprobleme im Kontext der Pandemie und viele Dinge, die dann nicht unbedingt viele neue Fälle geschaffen haben, aber insbesondere vulnerable Personen, die vielleicht auch schon etwas hatten, besonders belastet haben und was auch wieder zum Anstieg des Bedarfs geführt haben. Das heißt, Behandlungsbedarf ist sicherlich auch angestiegen in letzter Zeit, aber nicht unbedingt, dass die reine Zahl der Diagnosen weg. Das hat auch damit zu tun, das ist auch bei körperlichen Erkrankungen so, wenn man eine Diagnose hat, muss man nicht immer sofort behandelt werden mit Medikamenten oder sowas. Manchmal geht es auch so noch eine Zeit lang und nur noch. Also das heißt, wir könnten auch übrigens, wenn wir hier sehen, 18 Millionen Betroffene, wir könnten gar nicht so viele Leute überhaupt behandeln. Müssen wir auch immer wieder gucken. Wie ist so eine Konstellation, dass jemand mit einer Diagnose auch noch ein paar andere Dinge erfüllt, sodass wir dann sagen, hier bieten wir eine Behandlung an. Interessanterweise übrigens, wenn wir gerade um Entwicklungen von psychischen Problemen sprechen, Suizidraten sind in den letzten Jahrzehnten gesunken. Also in den letzten Jahren einigermaßen stabil, aber das war vor 40 Jahren, vor 50, 60 Jahren gab es noch viel mehr Suizide als heutzutage. Ganz interessanter Punkt. Und wie gesagt, genauer zusammengefasst auch in dieser Publikation zum Beispiel für Deutschland, wo wir unsere Studie zur psychischen Gesundheit in Deutschland umfassend publiziert haben. Wen solches übrigens interessiert, gerne mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich auch entsprechende Artikel und weiteres dann zuschicken. Als Zwischenbilanz also, haben wir jetzt hier eine echte Zunahme oder eine gefühlte Zunahme? Auf der einen Seite haben wir offensichtlich Versorgungsprobleme. Wir kennen alle Wartezeitenproblematik. Und dann hatte ich schon angesprochen die Frage der Ressourcenallokation. Das heißt, wo wird Geld hingetan? Und das wird eher in Apparatemedizin und Pharmaka getan als in Psychotherapie. Da hat die Psychotherapie oft nicht so eine besonders starke Lobby. Und auf der anderen Seite würde es aber auch nichts bringen, wenn wir jetzt alles dann in die Psychotherapie stecken würden, abgesehen davon, dass wir da gar nicht genug Behandlerinnen hätten, weil wir können auch nicht alles psychische Leid mit Psychotherapie behandeln. Wir haben, und das gehört aber auch zum Gesamtbild dazu, zum Teil auch in der Behandlerschaft an manchen Stellen Tendenzen zum Überdiagnostizieren. Ich habe ja schon gesagt, diese starken Anstiege, die sind insbesondere in den Abrechnungsdaten. Und das liegt teilweise daran, dass manchmal vielleicht auch im ärztlichen Bereich, wo man nicht so spezialisiert ist auf psychische Störungen, da manchmal auch ein bisschen schnell eine Depression vergeben wird, obwohl das eigentlich noch gar nicht wirklich eine Depression ist. Oder dass so etwas ist, dass jemand mal eine Diagnose hatte und das wurde dann in unseren elektronischen Dokumentationssystemen einfach beibehalten, obwohl mittlerweile auch die Störung wieder remittiert ist, also nicht mehr so schlimm ist. Und insbesondere gibt es auch falsche Systemanreize für Kodierung von F-Diagnosen. Das ist zum Beispiel in der Gynäkologie so, dass wenn man dort als Gynäkologe oder Gynäkologin die psychosomatische Grundversorgung abrechnen möchte, dann muss man auch eine F-Diagnose aufschreiben. Dann kriegt praktisch mehr oder weniger jeder einfach mal so, der da in einem Quartal vorbeikommt, dann mal F-Diagnosen. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt mit der digitalen Gesundheitskarte, wenn dann mal viel mehr gesetzlich Versicherte mal sehen, was da überhaupt alles für sie da dokumentiert ist im System. Ist Ihnen vielleicht auch schon so gegangen? Da habe ich schon ganz viele Geschichten gehört, wo Leute sagten, hey, da ist völlig inadäquat eine psychische Störung aufgeschrieben worden. Also das gibt es schon auch. Das erklärt aber nicht diesen Anstieg. Aber es muss trotzdem schon mit erwähnt werden. Dann haben wir auch noch einen Punkt, der so ein bisschen schwierig manchmal ist zu diskutieren. Wir haben oft auch so eine gewisse Erwartungshaltung bei Betroffenen, zum Beispiel hinsichtlich der Wartezeiten oder Wünsche. Ich hätte doch gern diese oder jeder Diagnose. Ja, das ist gerade im sogenannten Neurodiversitätsbereich manchmal eine Schwierigkeit, dort auch als Behandler oder Behandlerin in den Dialog zu kommen, wenn ein Kollege von mir sagte mal, da kommt dann die Diagnose manchmal schon durch die Praxistür herein und sagt, ich möchte jetzt diese Diagnose haben. Und das ist manchmal nicht so einfach dann zu diskutieren, weil man sieht, da ist jemand, der hat auch Schwierigkeiten, aber dann sieht man vielleicht auch wieder bei dieser, müssen wir erst eine komplexe Diagnostik machen und so weiter. Also das kann auch manchmal zu dieser Gesamtproblematik beitragen. Insgesamt müssen wir sagen aber, dass die Wichtigkeit psychischer Gesundheit einfach endlich mal angekommen ist und zum Teil auch immer noch unterdiagnostiziert wird. Und wir müssen hier mit so einer bisschen schwierigen Sache umgehen. Es stimmt oft sowohl das eine als auch das andere. Und wir müssen gucken, dass wir es einerseits entdramatisieren und jetzt auch nicht sagen, wir sind jetzt hier alle psychisch krank oder wir sind eine psychisch kranke Gesellschaft oder irgend sowas. Aber wir müssen es auch sehr ernst nehmen und entsprechend auch möglicherweise so ein bisschen was an unserer Versorgung ändern und auch sicherstellen, dass zukünftig auch weiterhin Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten da sind, die da die Versorgung auch überhaupt anbieten können. So viel also erstmal so zur Faktenbasis, sage ich jetzt mal. Jetzt möchte ich noch ein bisschen einordnen und auch auf dieses versorgungsepidemiologische Paradoxon eingehen, dass die Häufigkeit psychischer Erkrankungen nicht sinkt, obwohl es eigentlich mehr Behandlungsangebote gibt. Wir haben eine deutliche Zunahme von Versorgungsangeboten für Menschen mit psychischen Störungen. Das sind jetzt hier Zuwächse von 2008 bis 2017, aber die Trends setzen sich fort. Enorm viel mehr Psychopharmaka. Da wird zum Teil, ist jetzt meine Einschätzung, viel zu viel verschrieben und viel zu lange. Wir haben enorm viel stationäre Fälle und stationäre Betten, auch im internationalen Vergleich unheimlich viel mehr als in anderen Ländern. Wir haben einen deutlichen Zuwachs an psychologischen Psychotherapeutinnen und auch Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen. Hierbei ist jetzt allerdings auch wichtig zu wissen, dass man sagen kann, nicht sobald einer mehr zugelassen ist, ist auch gleich so und so viel mehr, was da an Psychotherapie erbracht wird, sondern das muss man auch wieder kompliziert verrechnen, wie viele Psychotherapeuten können wie viele Patienten versorgen. Und das ist ein allgemeiner auch Trend, dass zum Beispiel man nicht mehr wie früher noch sagen würde, eine normale Arztwoche, Psychotherapeutinnen sind ja auch Fachärztinnen, die normale Arztwoche hat 50 bis 60 Stunden. Das war früher völlig normal. Heute ist es eher so, dass man doch viele Ärztinnen und Ärzte oder auch Psychotherapeutinnen auch sagen, nee, ich bin eher Richtung 40 Stunden vielleicht für eine volle Stelle. Und man muss auch sagen, dass Psychotherapie jetzt in diesem Fall auch so eine Tätigkeit ist, man nennt das auch so Emotionsarbeit oder Affektarbeit, wo man auch nicht unbegrenzt einfach mal so eben hier 50, 60 Patienten in der Woche behandeln kann und dabei noch gute Arbeit leisten kann, ne? Und dann gehört auch immer Vorbereitung, Nachbereitung dazu, Dokumentation, man muss sich auch noch fortbilden und so weiter, ne? Also die Psychotherapeutinnen arbeiten schon eine ganze Menge, aber man muss sozusagen sehen, es ist trotzdem noch immer begrenzt, auch wenn jetzt hier ein relativ hoher Zuwachs an sozusagen Köpfen, die in der Versorgung registriert sind, zu sehen ist. Bei den Psychiaterinnen übrigens gibt es auch einen gewissen Zuwachs, aber nur einen ganz kleinen. Also auch dort haben wir ein Versorgungsproblem. Auch auf dem Platz bei Psychiater oder Psychiaterin muss man sehr lange warten mittlerweile. Und die Frage auch wieder, ne, wie können wir uns dieses Paradox erklären? Mehr Behandlungen, aber auch gleichzeitig Anstieg der Erkrankungen. Wie kann das denn sein? Und da gibt es mehrere Ansätze, wie man dieses erklären kann, bei denen jeder Einzelne eine gewisse Wahrheit in sich hat. Vielleicht das eine noch wichtiger ist als das andere. Also das Erste ist, vielleicht ist ja die Versorgung einfach nicht effektiv oder nicht effektiv genug. Und da muss man sagen, da gibt es in Deutschland sicher viele Ansätze, was man noch verbessern kann. Zum Beispiel haben wir gerade im psychischen Bereich ein sehr fragmentiertes Hilfesystem. Das heißt, gerade für dieses, ich sagte schon vorhin, komplexer Hilfebedarf, da brauchen wir oft auch eine bessere Vernetzung. Und das funktioniert manchmal nicht so gut, dass zum Beispiel jemand nach einer stationären Maßnahme gleich dann im Anschluss eine Weiterbehandlung in der Psychotherapie kriegt oder ähnliches. Und wir haben, auch wenn wir ein Präventionsgesetz haben, einen massiven Mangel, meiner Ansicht nach, an Prävention. Dass man also frühzeitig schon irgendwie, insbesondere bei Leuten, die so eine Risikokonstellation haben, interveniert. Also das trägt vielleicht ein bisschen dazu bei. Die nächste Hypothese wäre, weitere neue Stressoren produzieren zusätzliche Morbidität, also zusätzliche psychische Störungen aufgrund neuer Stressoren, die da gesellschaftlich oder so auf uns einströmen. Da werde ich am Ende auch noch mal etwas dazu sagen, detaillierter. Aber ich kann schon mal sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive gibt es gar keine eindeutige Entwicklung von Risiko- und Schutzfaktoren, also dass es immer mehr Risikofaktoren gibt und immer weniger Schutzfaktoren. Sondern bei solchen Sachen wird auch oft übersehen, dass es uns teilweise in bestimmten Bereichen auch einfach deutlich besser geht als noch vor 50 Jahren, wenn man sich so bestimmte Lebensverhältnisse anguckt oder so. Das größte Element, glaube ich, was hier dazu beiträgt, ist, dass psychische Gesundheit heute mehr Aufmerksamkeit erfährt. Und wie ich schon gesagt habe, ist das hier erstmal eine gute Sache. Das ist gestärkte Gesundheitskompetenz. Es ist ja schön, wenn Patientinnen und Patienten sich auskennen und wissen, was sie haben, wenn sie sich darum kümmern, was man dann vielleicht machen kann, sich eine Behandlung suchen oder so. Und es ist auch eine adäquatere Gewichtung der psychischen Gesundheit. Das heißt, das ist schon mal gar nicht schlecht. Das Problem ist nur sozusagen, die dunkle Seite der Medaille ist, dass das an manchen Stellen möglicherweise auch zu einer Übersensibilisierung führen kann. Und dass, wenn alles nur immer in der Perspektive psychische Erkrankung gesehen wird, dass da die Gefahr besteht, dass an manchen Stellen, längst nicht an allen, aber an manchen Stellen, auch so der Eindruck entsteht, oh, ich brauche jetzt eine Behandlung, obwohl es sich eigentlich um ein normales, in Anführungsstrichen, Lebensproblem handelt. Und dazu ist es wichtig, dass es einfach verschiedene Sichtweisen darauf gibt, was psychische Erkrankungen überhaupt sind. Und die Frage nach Gesundheit und Krankheit im Bereich psychischer Störungen ist auch eine ziemlich komplexe Angelegenheit. Ich frage mal jetzt hier in die Runde, was heißt denn Krankheit auf Englisch? Illness, Disease, Sickness, ne? Es gibt mehrere. Und das ist das Interessante, im Englischen gibt es eigentlich eine ganz gute Differenzierung, nämlich dieses Disease, Illness und Sickness. Disease ist so etwas wie, da ist etwas nicht in Ordnung, das ist objektiv gestört. Eine psychische Funktion, sowas wie Gedächtnis, Antrieb, die Motivation oder das Denken oder so. Das sind so etwas, was wir als Psychotherapeuten in den sogenannten psychischen Befund hineinschreiben würden bei einem Patienten, wenn wir sagen, da und da gibt es sozusagen manifeste psychische Probleme. Und Illness ist davon nochmal so ein anderer Aspekt, das ist dieses individuell leidvolle Krankheitserleben, Also dieser Leidenszustand. Und der ist bei psychischen Erkrankungen ganz oft da. Es gibt auch ein paar, wo das nicht so da ist, wo dann auch vielleicht nicht mal eine Krankheitseinsicht ist. Zum Beispiel ist das manchmal bei Magersucht, bei Anorexie der Fall, dass Betroffene sich selbst gar nicht als krank wahrnehmen. Oder bei bipolaren Patienten mit einer Manie, die sich grandios fühlen und nur die Umwelt denkt, oh, 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 was ist mit dieser Person los? Manchmal auch bei Persönlichkeitsstörungen oder so. Aber meistens haben wir doch wirklich ein leidvolles Krankheitserleben. Und dann gibt es noch diesen Sickness-Aspekt, das ist die Beeinträchtigung der sozialen Teilhabe. Das ist das, was ich vorhin auch beschrieben habe, was dann viel zu Arbeitsunfähigkeit führt. Und wir müssen uns jetzt hier in diesem Fall auch noch angucken, dass es immer wichtig ist, auch abzugrenzen, psychisches Leid im Allgemeinen und psychische Störungen oder Erkrankungen. Ne? Also wir müssen auch gucken, was ist keine psychische Störung. Nicht jeglicher negativer psychischer Zustand, sowas wie Stress erleben oder Niedergeschlagenheit, hat Krankheitswert. Ne? Und das ist nicht trivial, aber es ist wichtig. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel Trauer angucken, das ist ja, ne, einen geliebten Menschen zu verlieren, ist ja ein schrecklicher Zustand. Das Leiden, was man dann hat in solchen Trauerphasen. Aber das ist zunächst einmal eine gesunde Reaktion, die uns Menschen mitgegeben wurde, fast schon so evolutionär. Wahrscheinlich auch, um sich neu orientieren zu können, um sich von der Person ablösen zu können. Also es wäre totaler Quatsch, sofort jeden Trauerprozess abhacken zu wollen und sofort hier Psychopharmaka zu geben oder sofort jeden da in Psychotherapie nehmen zu wollen. Das kann es nicht sein. Eine Diagnose wäre nur dann sinnvoll, wenn der Trauerprozess wirklich so kompliziert ist, dass es dann schon wieder Krankheitswert kriegt. Wenn zum Beispiel jemand völlige Sinnlosigkeit erlebt, weil der Partner gestorben ist und sich dann am liebsten umbringen will. Oder weil eine Trauer andauert, sagen wir mal, länger als ein Jahr oder so. Und noch so schlimm ist wie am ersten Tag. Also das heißt, das kann auch schon mal pathologisch werden. Aber üblicherweise ist erstmal Trauer zunächst eine gesunde Reaktion. Und auch sowas wie abweichendes, sonderbares Verhalten und Unglück und so, ne, sind erstmal keine psychischen Störungen. Auch sowas wie Modediagnosen, die gar nicht von Psychotherapeuten ins Feld geführt werden, aber oft so von Journalistinnen oder in den Medien oder von Aktivisten oder wie auch immer, ne, die eigentlich gar keine offiziellen Diagnosen sind. Sowas wie, gibt's also die verrücktesten Dinge, Leisure Sickness, Post-Holiday Syndrome und Zoom-Fatigue im Kontext von Covid kam dann, ne? TikTok-Dysmorphia. Das ist also, wenn man so viel sich anguckt in sozialen Medien, dass man sich dann nur noch hässlich findet, nur noch darauf konzentriert, was man an sich noch perfektionieren müsste, an seinem eigenen Aussehen. Ganz schrecklich finde ich auch High-Functioning Anxiety. Dass manche Leute ja, denken, sie sind irgendwie angstgestört, aber sie funktionieren sehr gut überall, aber dass trotzdem haben sie das Anrecht auf einen Nachteilsausgleich, weil sie ja Anxiety haben und so. Ne? Und dann gibt es auch noch teilweise problematische, ich sage jetzt mal Modediagnosen, die zwar wirklich offizielle Diagnosen sind, aber oft dann meistens bei sich selbst auch überdiagnostiziert werden. Also wie zum Beispiel ADHS. Autismus, manchmal auch generalisierte Angststörungen, interessanterweise auch Traumastörungen oder so. Also das ist manchmal so, dass dann Leute ganz schnell denken, sie hätten das, nur weil sie sich wiedergefunden haben in Dingen aus dem Internet oder aus Social Media. Und was wir aber dann manchmal auch sagen müssen, das ist gar nicht so einfach als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, dass es zwar ein leidvoller Zustand ist, aber möglicherweise nicht unbedingt jetzt hier eine psychische Erkrankung, die sofort mit Psychotherapie behandelt werden muss. Und wir sollten ruhig öfters mal auch in solchen Fällen, ich möchte jetzt nicht bagatellisieren, wirklich ADHS, ne? Das ist eine ernstzunehmende Diagnose und da sollte man auch eine Behandlung machen. Aber wie gesagt, es gibt auch Fälle, wo es vielleicht auch sinnvoll sei, die Diagnose Gesundheit zu vergeben. Weil sonst kommen wir in eine Gefahr hinein, das wird auch unter dem Begriff Medikalisierung beschrieben, dass wir eigentlich soziale Lebensprobleme an das Gesundheitssystem delegieren und dann pathologisieren. Und das ist eine Schwierigkeit. Ich selbst bin ja auch in der Ausbildung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten tätig. Und da ist es für uns auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir das sozusagen auch regelrecht trainieren. Wenn Leute mit leidvollem Zustand zu uns kommen und um Hilfe bitten, dass wir dort sagen, ihr müsst immer genau den Kontext und auch die Prognose mitdenken um zu gucken, ist das jetzt wirklich krankheitswert oder ist das zumindest mal noch kein Krankheitswert. Und als klinisches Störungsbild nehmen wir uns jetzt mal die Depression, dass man mal sehen kann, wie verschiedene Sichtweisen darauf auch ganz unterschiedliche Haltungen dazu entwickeln können. Wir haben jetzt nach dieser ICD die Depression so definiert, dass hier mehrere Symptome über einen Zeitraum von mindestens 2 Wochen gleichzeitig auftreten müssen, darunter auf jeden Fall depressive Stimmung und Interessenverlust oder Antriebsminderung. Und dann gibt es noch weitere Sachen, die da dazukommen. Und da muss man immer noch einschätzen, wenn jemand zum Beispiel Schlafprobleme berichtet, ist das auch wirklich klinisch relevant und so. Und dann kann man daraus eine Diagnose fachlich erstellen. Und dann gibt es aber auch ja Depressionen so irgendwie auch in unserem, sage ich jetzt mal, einfach in unserer Gesellschaft auch so als Begriff, ne? Viele Leute haben da eine Vorstellung, die auch möglicherweise vielleicht noch was anderes meinen. Und dann gibt es viel Zeitdiagnostik, wo also viel sozusagen kulturell interpretiert wird, wo man aufpassen muss, dass es manchmal nicht auch überinterpretiert wird. Und dass man ja sowas, so ein Lamentieren hat, so wie schlecht es heute ist, ne? So etwas wie, ne, die Jugend von heute ist so hohl wie nie, die wissen nicht mal, wann der Erste Weltkrieg war. Wir zerstören unseren Planeten und sonst wie. Das sind vielleicht durchaus auch Dinge, die kann man vielleicht durchaus auch behaupten, aber es ist schon mal wichtig, ob das jetzt eine Zeitdiagnose ist, muss man manchmal hinterfragen. Wir müssen auch daran denken, dass manchmal auch wir davon so ein bisschen geprägt sind, dass wir früher irgendwie alles besser fanden. Was waren das für selige Zeiten, als man sich noch ordentliche Briefe schrieb? Heute wird bloß noch telefoniert, hat man sich vielleicht vor 50 Jahren gesagt, als Telefone auf einmal für jeden erhältlich waren. Was waren das für selige Zeiten, als man noch ordentliche Telefongespräche führte? Heute wird es bloß noch gemailt, hat man sich vielleicht vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren gesagt. Ne? Was waren das noch für selige Zeiten, als man noch ordentliche Mails bekam? Heute kriegt man nur noch WhatsApp und so weiter. Ne? Also man kann sich so vorstellen, dass man da ganz schnell dabei ist, dann irgendwie so eine Zeit der Krankheiten, Kulturkrankheiten zu machen. Und aus wissenschaftlicher Perspektive sind dann so viele Entfremdungsthesen durchaus kritisch zu sehen. Das basiert häufig auf unzulässigen Kausalitätsannahmen und fragwürdigen Verallgemeinerungen. Und es gibt einen Philosophen, Alain Ehrenberg, der es ganz schön gesagt hat, wir sehen hier solche Werke, ne, solche, die es dann, die Müdigkeitsgesellschaft, das überforderte Subjekt, das Glücksdiktat, das Zeitalter des Narzissmus. Das sind sicher gute Bücher. Ich habe auch großen Respekt vor den Autoren hier. Aber wir müssen trotzdem sehen, ne, dass sie nicht manchmal von psychischen Erkrankungen im engeren Sinne sprechen. Ehrenberg sagt, wir lernen nichts, wenn wir diese Texte lesen und sie wurden auch nicht geschrieben, um uns zu informieren, sondern um uns betroffen zu machen. Da wird also dann so Psycho- und Gesellschaftsanalyse auf einer Basis auch teilweise unpräziser Begriffe und Verallgemeinerungen vermischt und er prägt dann auch den interessanten Begriff der modernen Jeremiade. Das war ursprünglich ein biblisches Klagelied, um das eigene Unbehagen an der Kultur zum Ausdruck zu bringen. Also so dieses, ja, früher war alles besser und so, ne? Das regt sicher zum Denken an und zum Nachdenken auch. Und das ist sicher auch oft inspirierend. Aber von richtiger Psychopathologie ist das zu unterscheiden. Das ist etwas grundsätzlich anderes als die Entwicklung psychischer Erkrankungen aus Sicht der klinischen Psychologie und Psychotherapie. Und wir haben halt nun diese gesellschaftlichen Hintergrundbedingungen, die ich jetzt hier sozusagen zum Schluss noch mal kurz ins Feld werfen möchte, wenn wir uns mit diesem Thema Zunahme und gefühlter Zunahme und wirklicher Zunahme und so beschäftigen. Ja, und das sind verschiedene Drücke, die wir durchaus haben. In der Soziologie wird auch von Polykrise oder von Megatrends gesprochen. Und ich hatte auch schon Veränderungen in der Arbeitswelt angedeutet. Und wenn wir uns mal so angucken, was gibt es denn so alles an psychosozialen Belastungen in modernen Gesellschaften? Ne, da ist hier eine Menge aufgeführt. So einerseits auf der gesellschaftlichen Seite sowas wie Individualisierung, Mehrfachbelastung, Werte, Autoritätskrise, Migration, entpersönlichte Kommunikation, neuer Stress durch soziale Medien, Schwinden traditioneller Familienstruktur und in der Arbeitswelt so etwas wie Globalisierung, vermehrte Dienstleistung, Informationstätigkeit, vermehrte Emotionsarbeit bei Dienstleistungen, Arbeitsverdichtung und so, ne? Diktatur der Ökonomie und so. Also man kann, wenn man sich das so anguckt, ja irgendwie den Eindruck kriegen, noch nie war die Welt so stressig wie heute. Und wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, ne, das ist letztendlich, muss man sich mal überlegen, wir Menschen sind eigentlich sehr anpassungsfähig. Wir können oft sehr gut mit Veränderungen umgehen. Und ob es jetzt heute wirklich stressiger war als vor 50 Jahren, da möchte ich mal so bezweifeln. Ich könnte mir vorstellen, dass jemand vor 50 Jahren auch bereits sowas sagen konnte wie, noch nie war die Welt so stressig wie heute. Ne? Auch damals gab es Kriegsangst, damals gab es Umweltangst, damals und so weiter. Ne? Also wir müssen so gucken, dass wir da vielleicht auch so ein Bias haben, also eine Verzerrung in diese Richtung, dass wir jetzt die Lage besonders kritisch sehen. Hat ja vielleicht sogar einen evolutionären Zweck, dass wir so gebaut sind. Aber wir müssen manchmal gucken, dass wir nicht übers Ziel hinausschießen, indem wir jetzt sowas denken wie, oh ja, wir haben jetzt hier einen Kapitalismus, der macht uns psychisch krank. Und das ist ja ganz klar ein Gradmesser für die Verkommenheit unserer Gesellschaft, dass diese Krankenkassenzahlen so nach oben gehen. Ich möchte es, wie gesagt, das ist immer so, es gibt immer mehrere Sichtweisen. Ich möchte es jetzt auch natürlich trotzdem würdigen, dass wir enormen Drücken ausgesetzt sind. Oder, wie die Soziologen vielleicht sagen würden, herausfordernden Megatrends. Gucken wir uns mal an, Klimaangst und Solastalgie. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Das ist ein auf Gegenwart und Zukunft gerichtetes, belastendes Gefühl des Verlusts, das entsteht, wenn jemand die Veränderung oder Zerstörung der eigenen Heimat bzw. des eigenen Lebensraums miterlebt. Solastalgie. Das ist zweifellos ein objektiv gigantisches Problem. Vielleicht, wenn wir oder unsere Kindeskinder in der Wüste leben sozusagen und wir alles kann kaputt gehen oder so, das ist nicht völlig ausgeschlossen. Das sind also sehr ernstzunehmende Sorgen, die auch damit verbunden sind. Die Frage ist, wie können wir damit umgehen? Ne? Da muss man nicht unbedingt gleich psychisch krank werden, sondern wir müssen irgendwie gucken. Das sind Herausforderungen, die müssen wir uns stellen. Und es ist völlig normal, dass wir auch darunter dann mal leiden, wenn wir uns damit beschäftigen. Pandemiefolgen. Ne? Es gibt sowohl die physischen, also wo wirkliche Nervenerkrankungen durch Covid mit erzeugt wurden, aber auch die psychischen, die durch Lockdown und Homeschooling und wie auch immer, das wissen wir ja, entstanden sind durch diesen Kontrollverlust, den wir da erlebt haben. Es sind aber viele psychische Belastungen, denen wir da ausgesetzt waren. Kriegstraumatisierung. Wir haben viele geflüchtete Menschen hier bei uns im Land und auch viel Kriegsangst, auch bei nicht unmittelbar Betroffenen. Aber wir kriegen es ja dauernd mit, wie auf der Welt kriegerische Auseinandersetzungen ganz schrecklicher Art stattfinden. Wir haben große Probleme infolge der Digitalisierung. Also wir haben zum Beispiel problematischen Konsum bei Kindern und Jugendlichen, was jetzt Social Media und Handynutzung angeht. Und das ist ja auch dauernd in der Debatte. Ne? Soll man das jetzt verbieten oder soll man es einschränken oder wie kann man eine richtige Medienkompetenz erzeugen oder so. Interessanterweise ist das ja oft so, wenn Jugendliche befragt werden, was sie denn davon halten, von einem Social Media Verbot, dann sagen viele, ja, eigentlich wäre das vielleicht eigentlich schon ganz gut. Aber sie wollen es natürlich trotzdem nicht abgeben, ihr Smartphone. Aber es ist offensichtlich mit Problemen versehen. Dieser enorme Effekt, die wir auch noch nicht so lange haben. Ne? Die Smartphones gibt es erst seit noch nicht mal 20 Jahren so wirklich, ne? In Social Media. Reizüberflutung, Selbstwertprobleme, soziale Vergleiche, ne? TikTok-Dysmorphia. Problematische Gemeinschaften, Bubbles, in die man da reingesogen wird, Falschinformation, De-Skilling, auch ein interessanter Begriff, dass bestimmte Sachen wir heute nicht mehr können, weil wir es abgenommen kriegen. Wer dauernd mit dem Navi unterwegs ist, hat überhaupt keinen Orientierungssinn mehr, kann keinen Stadtplan mehr lesen oder so etwas. Kompetenzverlust und so weiter. Also da sind offensichtlich Probleme da, die möchte ich nicht schönreden. Aber ist trotzdem die Frage, müssen wir da mit Psychotherapie drauf reagieren? Wohl kaum. Das müssen wir eher anders lösen. Einsamkeit. Finde ich gut, dass das jetzt auch mal in die Diskussion noch mehr reingekommen ist. Aber auch das, ne, sollen wir das jetzt hier mit Antidepressiva lösen? Sollen wir das mit einer Langzeitpsychotherapie lösen? Ist so die Frage. Ne? Wir haben Wertewandelsachen, ne? Individualisierung versus Solidarität. Ne? Das ist dann auch immer, wenn man jetzt, hier sind mehrere auch aus Generationen, die würden auch sagen, wir hatten damals in den 70er Jahren noch mehr Solidarität, als wir es heute haben oder sowas. Ne? Medikalisierungsproblem hatte ich auch schon angesprochen. Das heißt, wir haben durchaus Trends und Drücke, ne, die da sind. Und das Ganze ist einfach sehr kompliziert. Ich möchte einfach noch mal kurz hier ganz zum Abschluss noch mal so die Sache sagen, ne? Welche Rolle spielt die Arbeit bei psychischen Störungen? Und einfach darauf hinweisen, dass das nicht einfach die Arbeit ist, die dann irgendwie krank macht, sondern dass da ganz viele Faktoren zusammenspielen. Wir haben die Person mit ihrer genetischen Ausstattung, mit ihrer Persönlichkeit, mit ihrer Sozialisation, mit ihren Präferenzen und sowas, die in einem bestimmten Arbeitsumfeld ist. Und auch das Arbeitsumfeld hat verschiedene Aspekte, soziale Aspekte, Merkmale der Organisation oder der Tätigkeit, die man macht. Man lebt in einem sozialen Umfeld, das gibt es ja auch noch, ne, mit Familie und Freunde. Und man hat ganz konkrete Lebensumstände, die dann wiederum soziale Determinanten haben, wie das Einkommen und so weiter, wie lange man braucht zur Arbeit. Das Ganze vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, in der ein bestimmtes Klima herrscht. Und dann jetzt sozusagen, was macht jetzt hier psychisch krank und was nicht, ist einfach sehr schwer. Wir haben ein biopsychosoziales Geschehen. Wir haben so eine genetische Ausstattung. Wir sind Säugetiere sozusagen mit bestimmten Möglichkeiten als Menschen, aber ziemlich viele Möglichkeiten, wie wir auch unsere Welt mitgestalten können. Aber es gibt halt auch die Arbeit, und bei der Arbeit ist aber wichtig, ist nicht nur die Arbeit, sondern wir müssen auch eigentlich unsere Total Workload immer im Blick haben. Wenn wir uns überlastet fühlen, ist so die Frage, warum fühlen wir überlastet? Es ist nicht nur die Arbeit, sondern vielleicht auch, weil wir gleichzeitig noch viele andere Dinge zu tun haben. Und das Entscheidende ist oft, dass es eher Passungsprobleme sind und nicht einfach nur die Arbeit selbst. Und deswegen müssen wir auch immer gucken, dass wir einerseits daran arbeiten, möglichst gute Arbeitsverhältnisse zu haben auf der einen Seite, aber auch an den eigenen Anteilen mitarbeiten und so. Verhaltens- versus Verhältnisprävention ist hier so ein Begriff. Ich wollte das nur nochmal darstellen, um zu zeigen, dass halt einfach ein multifaktorielles Geschehen hier vorherrscht. Und das macht natürlich die Lösungsmöglichkeiten in diesem Feld nicht einfach. Und wenn wir jetzt abschließend uns fragen, wie wir mit diesem zunehmenden Versorgungsbedarf durch psychische Störungen, teilweise mit Krankheitswert, teilweise aber auch mit normalen Belastungen umgehen sollen, möchte ich also auch nochmal betonen, wir sollen jetzt nicht unbedingt schwarz malen. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern zum Beispiel als psychotherapeutische Versorgung einige Vorteile. Wir haben einen sogenannten Direktzugang, dass man dort direkt hingeht. Wir haben Krankenkassen, die das finanzieren. Wir haben hier die Möglichkeit, Psychotherapien zu machen, die 24 Stunden lang sind oder sogar 60 Stunden oder sogar noch länger, wenn es indiziert ist. Und in anderen Ländern hat man oft dann so etwas, dass man 8 Stunden nur von der Kasse finanziert wird und den Rest selbst zahlen muss und so. Wir haben viel mehr stationäre Versorgung, ob die immer so geeignet ist, steht auf einem anderen Blatt, aber auf jeden Fall auch viel mehr als andere Länder und so. Also das muss man schon auch mal sagen. Ne? Und teilweise geht es uns auch in manchen Punkten nicht schlechter als noch vor einer Generation. Das Problem ist halt, dass wir nicht so eine richtige, eindeutige Definition von Behandlungsbedarf haben. Dass wir zum Beispiel noch mehr gucken müssten, wie kann man eine Krise von einer Krankheit beispielsweise unterscheiden. Wie kann man irgendwie auch psychologische und psychotherapeutische Angebote machen, die jetzt nicht nur eine Langzeitpsychotherapie sind, sondern vielleicht auch eine Krisenintervention? Wie können wir auch niedrigschwelligere Interventionen anbringen, dass wir also dort nicht immer gleich eine ganze Therapie machen, sondern vielleicht auch eine Beratung, Coaching, eine Unterstützung und so etwas, ne? Vermehrte Prävention hatte ich schon angesprochen. Wir müssen auch manchmal Versorgung besser steuern. Versorgungssteuerung ist ein sehr komplizierter Begriff, da könnte man eine eigene Vorlesung für erhalten. Da wird auch viel Schindluder mitgetrieben. Aber es ist schon wichtig, dass wir natürlich gucken, bei diesen vielen Milliarden, die da in diesem Gesundheitssystem drin ist, dass wir da ein bisschen gucken, dass wir die Anreize bei den Behandlerinnen und Behandlern und Versorgern und Kliniken und sowas so machen, dass das etwas besser läuft als so, wie es jetzt gerade ist, wie ich es vorhin dargestellt habe. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir Barrieren zur Versorgung abbauen und dass auch Leute, die besondere Vulnerabilität haben, trotzdem eine Chance haben, auch wirklich gute psychotherapeutische Unterstützung zu kriegen. Und Es gibt vielleicht Möglichkeiten, das wissen wir noch nicht so genau, ob das wirklich so funktionieren kann, aber digitale und hybride Versorgungsformen, die wir vielleicht auch noch mit nutzen können, um da letztendlich die Versorgung so zu verbessern, dass wir etwas zufriedener sind, als wir es derzeit sind und als wir es derzeit auch in den Medien immer wieder hören oder in unserem Gespräch. So viel von meiner Seite zum Thema, ob psychische Erkrankungen in den letzten 20 Jahren zugenommen haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Diskussion.
Ja, diskutieren leider nicht für uns. Ich hätte schon ein paar Fragen. Das ist tatsächlich der einzige Nachteil am Wissen to go, finde ich. Frank Jacobi war das, Psychologe, Psychotherapeut und Professor für klinische Psychologie und Psychotherapie an der Psychologischen Hochschule Berlin. Das war's für diese Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Katrin Ohnhoff ist mein Name. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, und bleibt gesund.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.